100.000 Blumenzwiebeln, Haus-, Kultur- und Kirchengärten, Spielanlagen, Gartenkunst, alles auf 27 Hektar. Das bietet Ostholsteins Kreisstadt in diesen Wochen und Monaten. Willkommen in Eutin, wir sind hier live vor Ort mit einem traumhaften Blick über die Stadtbucht und dem großen See. Mein Name ist Mechtel Mesker, Sie hören NDR1-Welle Nord zur Sache Landesgartenschau Eutin. Meine Kollegin Katrin Bohlmann ist auch dabei und die ist draußen gerade im Restaurant in Schlossterrassen und fragt mal, wie es denn den Gästen hier gefallen hat. Katrin?
Ja, genau. Ich habe mich hier gerade zu ein paar Damen und Herren gesellt. Frag mich mal in den Herren, wie gefällt es Ihnen hier auf der Landesgartenschau?
Ja, ist also eine fantastische Sache. So schön, wie es eigentlich keiner vermutet hat. Nach den vielen Unkenrufen ist das also wahnsinnig gut gelungen und für Eutin eine, wie soll ich sagen, Zukunft, die wir sicherlich in ein paar Jahren noch spüren werden.
Vielen Dank. Wie finden Sie das hier auf der Landesgartenschau?
Wunderbar. 1A. Alles toll.
Haben Sie einen Lieblingsort? Finden Sie noch raus. Vielen Dank. Den Herrn auch nochmal. Wie gefällt Ihnen das hier?
Also ich finde, das ist ganz toll gelungen und das ist eine Sensation für Eutin und für unsere Region. Und ich muss sagen, ich finde, Mut wird belohnt und die Organisatoren wurden belohnt, indem wir einen ganz milden Winter hatten, in dem sie durcharbeiten konnten und pünktlich fertig wurden. Mut wird belohnt.
Vielen Dank.
Das ist wahrscheinlich dann das Glück des Tüchtigen, sage ich jetzt mal, in die Runde hier. Wir haben natürlich Gäste eingeladen, um uns bis 20 Uhr über das Thema Landesgartenschau und was dazugehört im Vorfeld und was es auch dann vielleicht für die Zukunft geben wird, zu unterhalten. Und diese Gäste möchten wir Ihnen auch gerne kurz vorstellen. Das sind, Katrin?
Ja, das ist einmal Margita Meyer vom Landesamt für Denkmalpflege aus Kiel.
Und Frau Meyer, welchen Lieblingsort haben Sie auf der Landesgartenschau?
Mein Lieblingsort ist Küchengarten und zwar da, wo die sogenannten Kesselbäume stehen. Das ist eine barocke Zwergform von einem Apfelbaum und das ist was ganz Besonderes und gibt es nur noch in Versailles und in Würzburg.
Bürgermeister Klaus-Dieter Schulz, welches ist Ihr Lieblingsort auf der Landesgartenschau?
Also mein Geheimtipp ist hinten der Strand mit den Strandkörben dort in die Vierzauer Bucht hineinzuschauen, wenn die Sonne scheint und dann alkoholfreies Bier dabei in der Hand. Wunderbar.
Mit dabei ist auch Susanne Voss von der Lebenshilfe Ostholstein. Was ist Ihr Lieblingsort hier auf der Landesgartenschau?
Ja, ich hatte heute Gelegenheit, noch mal in Ruhe rumzugehen. Und mir hat sehr gut der Stand des Kirchenkreises Ostholstein gefallen, weil das ein sehr beruhigender Ort ist.
Bernd Rubelt, Geschäftsführer der Landesgartenschau, der kennt nun die ganzen Ecken hier aus dem FF. Lieblingsort?
Ganz klar hier der Seerosengarten in der Stadtbucht, an der Stelle, wo die Altstadt auf die Landschaft trifft.
Die Stadtmanagerin Eutins ist auch hier, Kerstin Stein-Schmidt. Was ist Ihr Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist der Seepark mit den vielen Spielplätzen und Spielgeräten. Und da mag ich am liebsten das Spielband Wald und See, weil meine Kinder das so gerne mögen mit dem Wackelwald und den Netztunneln.
Alexander Herrmann, Anwohner, direkt sozusagen mitten auf der Landesgartenschau wohnt er. Dein Lieblingsort?
Ich finde das Bauhofareal, ganz speziell die beiden Torhäuser, so faszinierend. In so irre kurzer Zeit aus wirklich fast, und was da alles draus gemacht worden ist, es war in einem erbärmlichen Zustand. Super. Immer wieder schön zu sehen. Okay.
Die Geschäftsführerin der Eutiner Festspiele, Sabine Kuhnert, ist auch bei uns. Verraten Sie uns Ihren Lieblingsort der Landesgartenschau.
Ja, mein Lieblingsort ist natürlich unsere einmalige, wunderbare Seebühne, auf der es auch in diesem Jahr wieder wunderbare Opern und Operetten geben wird.
Und last but not least, Peter Barth, Propst des Kirchenkreises aus Holstein. Verraten Sie uns Ihren Lieblingsort.
Mein Lieblingsort ist der Quellstein im Garten am frischen Wasser. Es macht Spaß, die Gäste mit ein bisschen Wasser zu bespritzen, wenn sie hereinkommen.
Das klingt gut.
Vielen Dank soweit. Also die Landesgartenschau hat ein ausgefeiltes Konzept, viel zu bieten. Darüber sprechen wir gleich in dieser Runde. Jetzt gibt's erstmal Musik. NDR 1 Welle Nord zur Sache. Heute live bei der Landesgartenschau in Eutin. Eine Blumenschau, die sich sozusagen der Bürgermeister dieser Stadt zum Abschied, zum Amtsabschied nochmal so geschenkt hat. Herr Schulz, stimmt's?
Das ist jetzt unfair. Nein, natürlich nicht. Sondern das ist eine Aktion, die hier in der Stadt getragen wird von vielen, vielen Schultern. Und dass ich da mitmachen darf, da bin ich sehr dankbar.
Aber schon eine Anstrengung zum Amtsende noch. Haben Sie oft gezweifelt oder wie oft haben Sie gezweifelt, dass es doch irgendwie klappt oder nicht?
Also nachdem wir unsere Bewerbung abgegeben haben, doch die einen oder anderen Fachleute hier dann eben halt in Eutin aufgeschlagen sind und uns immer wieder bestätigt haben, dass dieses Areal ein einmaliges, ein ganz besonderes ist, eben halt unter Einbeziehung Schloss und Schlossgarten, Küchengarten, war ich vom Grunde her immer überzeugt, dass es richtig war, sonst hält man das auch gar nicht durch. Ins Wanken bin ich ein bisschen geraten, als das Thema mit dem Baustopp und der Rammerei kam. Das war schon eine arge Nummer.
Bernd Rubel, Bauamtsleiter und Geschäftsführer der Landesgartenschau. Die Bauamtssitzung oder die Bauausschusssitzung waren wahrscheinlich nicht immer so richtig lustig.
Sie waren nicht lustig, aber sie waren wichtig. Und es war auch richtig zu streiten. Und es hat sich auch gelohnt, das Streiten.
Worüber wurde am meisten gestritten im Vorfeld?
Über den Seepark. Da wurde am allermeisten über den Wettbewerbsentwurf gestritten, die Ortsbetonachsen, überhaupt die Achsen, das Wohl und Weh dieser ganzen Gestaltung, auch in der Stadtbucht. Das wurde schon sehr stark kritisch diskutiert und ich denke, wir können froh sein, dass es so geworden ist, wie es ist. Und diese Stärke liegt einfach auch auf der Hand, die Gestaltung auch mal durchzuhalten.
Das erfordert ja schon auch ein bisschen, sagen wir mal, einen breiten Rücken. Die Baumfällaktion, der NABU hat es besonders natürlich kritisiert. Es gibt auch, habe ich gehört, Menschen, die das bedauern, dass die Knutschbirke nicht mehr im Seepark steht. Wie seid ihr mit dieser Kritik umgegangen?
Also wir haben sehr sorgfältig gearbeitet. Also das will ich auch so nicht stehen lassen. Ich denke, wir sind auch vom ganzen Vorgehen auch wirklich sehr intensiv, auch in der Auseinandersetzung mit Naturschutz und diesen Fragen, Baumschutz, wirklich sehr gut, sehr sorgfältig umgegangen. Und in der Abwägung, einen Bürgerpark zu gestalten, da ist es auch wichtig, dann auch einzugreifen. Und das liefert auch eine gute Rechtfertigung.
Herr Schulz, die Diskussionen waren lang und heftig. Welche Argumente, glauben Sie, haben dann am Ende überzeugt, auch, dass es dann wirklich auch mit den politischen Gremien ja umgesetzt werden konnte, das Ganze?
Ja, die Politik hat uns ja eigentlich immer positiv begleitet, das muss man sagen. In den Detailfragen hat man dann gestritten, wie hat man sich im Wettbewerb bereits festgelegt, welche sind die Grundzüge. Man hat sich über Materialien dann nochmal auseinandergesetzt oder über Möblierung eben halt auch diskutiert. Also das fand ich eigentlich völlig in Ordnung.
Wir haben draußen, Katrin Bohlmann, glaube ich, noch einige Anwohner, die, was den Seepark angeht, auch noch so ihre zumindest Bedenken gehabt haben.
Ja, ich frage mal hier in die Runde, wie gefällt Ihnen die Umgestaltung des Seeparks?
Ja, es ist also grandios geworden. Also es ist wirklich so schön. So haben wir das eigentlich nicht gedacht, dass man so viel machen kann. Es hat natürlich auch wahnsinnig viel Geld gekostet, aber ich denke, es ist für Eutin eine gewaltige Chance. Und jeder, der hierher fährt, jeder muss hierher fahren. Jeder muss hierher fahren.
Sie sind auch Eutinerin. Wie gefällt Ihnen das, die Umgestaltung des Seeparks?
Wir kommen aus eurer Nachbargemeinde, aus der wunderschönen Gemeinde Bosau. Und ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich hier in Eutin heimisch und zu Hause. Und die Umgestaltung ist grandios. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass durch die Fällung der Bäume der Seepark so profitieren kann. Es ist so viel Licht und Luft daran gekommen. Ich wusste vorher nicht, was Sichtachsen sind. Jetzt weiß ich es und ich finde es toll. Es ist ein Gewinn.
Vielen Dank soweit. Alexander, als wir uns kennengelernt haben, war noch nichts zu sehen von Landesgartenschau. Viele Brachwiesen um euer Haus drumherum, den alten Forsthof. Ihr habt ein bisschen die Not zur Tugend gemacht und erstmal die ganze Landesgartenschau, das ganze Team als Untermieter reingeholt. Wie oft hast du es bereut und deine Frau auch, als es dann mit den Baggerarbeiten losging?
Kein einziges Mal haben wir das bereut, weil es ist ja so ein Zugewinn und nicht nur für unser Objekt, jetzt auch um unser Objekt herum. Es ist ja für ganz Eutin ein Riesenzugewinn und da kann man sich nur freuen, wenn die Bagger kommen. Allerdings, manchmal hat mein Schreibtisch im Obergeschoss ganz schön vibriert, aber ich habe es mit Humor genommen und habe gedacht, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später ist alles vorbei und dann haben wir eine so schöne Nachhaltigkeit. Klasse.
Aber Risse im Haus hast du nicht festgestellt?
Nein, es ist auch 1865 gebaut, aus richtig schweren, die Mauern sind glaube ich 90 Zentimeter dick, da gibt es keine Risse.
Wie hat diese Diskussion um die Rammarbeiten Sie dann auch belastet zwischendurch?
Naja, weil da eben halt doch viele Argumente dann auf den Tisch gelegt worden sind, die wir nacharbeiten müssen. Das ist ja auch klar, dass wir offenlegen wollen und dass wir auch belegen wollen und müssen, dass wir da keine schädigenden Eingriffe machen. Das hat viel Arbeit, das hat auch viel Rechtsverständnis dann eben halt erfordert. Und ja, es war ein harter Weg.
Jetzt ist es aber gelungen jedenfalls, ist die Landesgartenschau pünktlich eröffnet worden am 28. April. Wir sprechen gleich noch mehr über Kritik und auch Konzept für die Landesgartenschau. Sie hören NDR1 Welle Nord zur Sache live aus Eutin. Die Landesgartenschau ist heute Abend unser Thema in zur Sache. Anwohner, ich habe es gerade schon angesprochen, Alexander Herrmann, sind nun mittendrin. Was ist so, wie begegnen sich so die Besucher und die Anwohner deiner Erfahrung nach?
Wir haben festgestellt, dass die Besucher sehr, sehr neugierig sind. Wenn man mal nur leichtes Tor zum Innenhof des Forsthofes auflässt, hat man gleich sehr, sehr viele neugierige Menschen da, aber alle sehr, sehr nette Menschen. Ich komme aus dem Süddeutschen, ich habe viele Schwaben, Bayern und sonstigen schon kennengelernt und man konnte sich gleich in Landessprache unterhalten. Fanden die natürlich auch witzig.
Die Stadt, wir haben es gerade schon gehört, da draußen hat es einer angesprochen, es hat viel gekostet, die Stadt hat viel investiert. 20 Millionen Euro sind insgesamt investiert oder werden insgesamt investiert für Landesgartenschau zur Stadtsanierung. 7 Millionen Euro hat die Stadt erstmal vorgeschossen, das muss die LGS wieder reinholen. 600.000 Besucher werden erwartet. Wie realistisch ist dieses Ziel, Bürgermeister Schulz?
Ja, das ist von uns ermittelt worden, sage ich jetzt einfach mal so nach bestem Wissen und Gewissen. Wir haben mit vielen Städten gesprochen, die Landesgartenschauen durchgeführt haben. Wir haben ein Unternehmen angesetzt, das eben halt sich in diesen Berechnungen auskennt. Und ich denke mir, nach wie vor ist diese Zahl von 600.000 Besuchen durchaus realistisch.
Was glauben Sie, bringt dieses ganze Konzept oder diese ganze Landesgartenschau insgesamt für die Stadt?
Ja, das ist eben halt der Ansatz des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ja mehr oder minder hier in der Umsetzung, sodass wir ja aus der, sag ich mal, aus dem Mangel heraus, aus der unattraktiven Situation mit Leerständen, mit sinkenden Tourismuszahlen und so weiter und so fort, dass wir hier diesen Trend eben halt stoppen und nach vorne gehen, eben halt eine Modernität aufweisen, für Familien hier was bringen, für die gewerbliche Wirtschaft in der Innenstadt eben halt auch was bringen. Denn man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass die Geschäfte während der Landesgartenschau nun reich werden hier, sondern das ist die Nachhaltigkeit auch, wenn wir hier 600.000 Menschen hierher holen, die sich Eutin angucken und sich eben halt entscheiden, wiederzukommen, dann ist das der große Gewinn eigentlich.
Die vom Bürgermeister beschriebene Situation, Bernd Rubelt, erfordert natürlich auch ein sehr spezielles Konzept dann für eine solche Landesgartenschau. Es gab vieles, was brach lag. Was ist der Kern dieses Konzeptes Landesgartenschau, das Ziel auch, was damit verbunden war?
Also erstmal ist das Wichtigste eine gute Basis. Und da haben wir mit sehr viel Bürgerbeteiligung letztendlich ein Stadtentwicklungskonzept als roten Faden. Und dieser rote Faden, der leitet auch über die Gartenschau hinaus. Das ist ein sicherer Kompass gewesen für alle Maßnahmen. Und wenn das jetzt betrachtet wird, dann werden dort auch wirklich Bürgerwünsche umgesetzt. Besser sollte es dann, kann das auch nicht gemacht werden. Wichtig ist aber auch der Bauplan, der Plan der Planung. All das für die 4 Jahre, das war eine sehr eng gestrickte Angelegenheit, sehr sportlich, haben wir immer gesagt, das war immer sehr ein bisschen euphemistisch. Aber es stimmt, wir haben 4 Jahre echt Sport betrieben und es hat sich gelohnt. Es wurde angesprochen vorhin von einem Bürger da, milder Winter, kann ich nur sagen, stimmt nicht ganz. Wir hatten so nassen Winter, wir mussten ganz schön hadern mit dem Wetter immer. Und das sind die Dinge, die einem da auf dem Pfad begegnen, aber der klare Kompass, das ist wichtig.
Nun gibt es viele Landesgartenschauen insgesamt in der Republik. Die dritte ist es jetzt in Schleswig-Holstein. Was macht die diesjährige Eutiner Landesgartenschau besonders?
Sie ist so nah an der Altstadt wie kaum eine Gartenschau in Schleswig-Holstein oder auch bundesweit gesehen. Das macht es kritisch vielleicht, weil die Bürger Einschränkungen erstmal auch hinnehmen müssen für die Baumaßnahmen. Es macht es aber so unendlich dankbar, Stadt- und Gartenschau zusammenzubringen. Das ist auch eine Einmaligkeit in Eutin. Hier sind die Gärten in der Altstadt, sie gehören dazu. Und das macht es auch so, den Job auch so gut.
Von außen betrachtet war es so, dass wir wahrgenommen haben als Beobachter erstmal viel Skepsis, viel Kritik. Und dann irgendwann gab es so einen Punkt, da ist so ein bisschen die Stimmung umgeschlagen. Haben Sie das auch so beobachtet? Und was war für Sie dieser Punkt, wo vielleicht ein bisschen mehr Euphorie als Skepsis dann kam?
Na, nach dem Reden kam das Zeigen, glaube ich. Und die Baustellenführung, die hier durchgeführt worden sind, das heißt, das Öffnen der Baugebiete hat sehr dazu beigetragen, eben halt die Menschen auch eben halt von der anderen Seite zu überzeugen, dass wir wirklich was für diese Stadt tun, dass da was passiert, was wirklich auch eine Verbesserung mit sich bringt. Und ich glaube, diese ständige Arbeit und auch immer wieder das Aufklären und Informieren hat mit dazu beigetragen, dass wir dann auch eine positive Trendwendung bekommen haben.
Alexander, wie hörst du so die Stimmung bei deinen Nachbarn, den anderen Anwohnern?
Teils, teils, aber die meisten sind tatsächlich auch umgeschwungen. Und jetzt, wo das alles so schön läuft und wirklich so schön anzusehen ist, sind die meisten doch richtig jetzt mit einem Grinsen laufen sie übers Gelände.
Ja, die Blumenschau in Eutin ist ja eingebettet zwischen dem großen Eutiner See und dann eben der Altstadt, dem Bauhofareal, Süduferpark. Also insgesamt 27 Hektar, die für alle erlebbar sein sollen. Wir sprechen in der nächsten halben Stunde dann über Inklusion und über die Historie in dieser Live-Sendung zur Sache Landesgartenschau Eutin. Bleiben Sie dran. Und hier in Eutin geht's gleich weiter. In der Sendung zur Sache, unser Thema ist die Landesgartenschau 2016. Und wir sind hier live an der Stadtbucht, also mittendrin auf der LGS. Mein Name ist Mechtild Mesker. Herzlich willkommen.
Die Landesgartenschau Eutin, die am 30.04. offiziell eröffnet wurde, will eine Landesgartenschau für alle sein. Und das heißt, es gibt ein Inklusionskonzept, damit alle Menschen, ob mit oder ohne medizinische Einschränkungen, die Blumenschau erleben können. Darüber wollen wir jetzt reden in unserer Sendung zur Sache live aus Eutin. Bernd Rubelt hat das Inklusionskonzept mit einem Team zusammen erarbeitet. Was so stichpunktartig enthält dieses Konzept?
Das Konzept fußt auf vier Bereichen für die Gartenschau. Das ist einmal das Thema Veranstaltungen. Das heißt, Veranstaltungen werden inklusiv durchgeführt, Gebärdendolmetscher, auch Thementag, Inklusion hatten wir schon. Dann gibt es den Bereich Service, wo wir auch wirklich darauf achten, dass die Menschen wirklich imstande sind, Gartenschau inklusiv zu erleben. Mobilitätshilfen steht dort im Vordergrund. Die werden sehr gut angenommen. Das ist ein Projekt, was sehr gut läuft. Dann haben wir das Thema Kommunikation. Wir haben audiotaktile Geländepläne zum Beispiel. Auch ein Gebärdensprachvideo ist in Arbeit. Und schließlich natürlich das Bauliche, Garten und Wege. Dort machen wir nicht nur Normungen, sondern wir haben auch einen inklusiven Garten im Angebot. Und wir versuchen wirklich, auch da, wo wir nicht inklusiv sind, nämlich im denkmalgeschützten Bereich, wo die Wege definitiv auch steiler sind, auch zu helfen. Das heißt, wir betrachten das Ganze wirklich integriert.
Wir wollen uns mal ein Beispiel anhören. Dafür haben wir unsere Reporterin Lisa Knittel an den Haupteingang geschickt, wo sich Besucher mit eingeschränkter Beweglichkeit unter anderem Rollis leihen können.
Das E-Mobil hat eine Vorrichtung für einen Stopp.
Ja, wir hätten jetzt auch einkriegen können, E-Mobil, aber das wollten wir jetzt ja nicht. Ne?
Okay, alles gut. Frage beantwortet.
Fragen nach Halterungen für den Gehstock oder wie die Gartenschau-Besucher die E-Rollatoren am besten steuern, sowas beantwortet Antje Kock jeden Tag. An dem kleinen Verleihhäuschen gleich hinter dem Haupteingang der Gartenschau stehen die Besucher Schlange.
Ich habe auch schon welche überredet, sich einfach mal reinzusetzen, Probe zu fahren, die sind nicht wieder aufgestanden. Also kommt sehr gut an, weil sie auch sehr leicht zu bedienen sind. Ich habe noch keine Beschwerden gehabt, dass irgendwas nicht funktionierte. Sogar aufs Schiffchen kommen die mit dem E-Mobil.
Das Schiffchen ist eine graue Elektrofähre, die alle Besucher der Landesgartenschau lautlos durch die Stadtbucht fährt. Im historischen Küchengarten schiebt ein Mann seine Frau im klassischen Rollstuhl mühsam über den mit Spänen übersäten Gartenweg. Marianne Schäfer hat sich den Beckenboden vor 7 Wochen gebrochen. Der Weg auf Rädern ist ungewohnt.
Überall Holpersteine und sehr wackelig die ganze Angelegenheit. So enge Gänge und kommt man schwer durch. Die Leute müssen alle zur Seite springen. Also mit dem Rollstuhl schwierig, zum Laufen okay.
Ganz anders sieht das Ursula König. Sie hat sich für die Elektrovariante am Eingang entschieden und fährt heute bereits zum 2. Mal diese Woche um die Beete in den Kulturgärten.
Man kommt überall hin, der ist sehr wendig. Ich bin jetzt auch ein bisschen geübt, weil ich öfter schon mit so einem E-Scooter gefahren bin. Und ich finde das toll. Ich habe zwar meinen Rollstuhl mit, aber das ist unpraktisch. Da muss immer jemand mit. Und dieser E-Scooter erleichtert mir natürlich, selbstständig über die Landesgartenschau zu gehen oder zu fahren.
Damit die Besucher auch in Zukunft mobil über das Gelände der Landesgartenschau fahren können, prüft Antje Kock bei Rückgabe ganz genau. Die Besucher nehmen es gelassen.
Jetzt muss ich erst mal gucken, ist ein einwandfreier Zustand?
Ja, ne? Ja, setzen Sie mal rein, soll ich Sie mal schieben?
Nein! Alles gut.
Alles klar, schönen Tag.
Ja, Gebärdenvideo, leihweise E-Rollis oder Mobilitätshilfen, die Reliefkarten. Gab es eigentlich Vorerfahrungen von anderen Landesgartenschauen, wo ihr so ein bisschen auch schon mal abkupfern konntet oder weiterentwickeln konntet, Ideen?
Also ganz ehrlich, wir haben mit unserem Projektpartner das Ganze wirklich sehr offen diskutiert, ohne viel zu gucken. Natürlich gibt es Erfahrungen von Großveranstaltungen, auch wie sowas organisiert werden kann. Aber wir sind einfach mit einem großen Workshop neu gestartet und haben ganz viele frische Ideen auch bekommen.
Die Lebenshilfe, Susanne Voss war ja beteiligt, ist am Inklusionskonzept insgesamt für den Kreis Ostholstein ja stark beteiligt. Wie sind die Erfahrungen jetzt mit dem Inklusionskonzept hier auf der Landesgartenschau?
Also wir glauben, dass es ganz gut umgesetzt wird, das, was möglich ist. Dass wir nicht alles schaffen, das war klar. Aber ich glaube, dass die Mitarbeiter geschult worden sind, nochmal das Servicepersonal, das gleicht vieles aus. Wir wünschen uns manches noch, dass da noch was drauf hinterherkommt. Aber ich glaube, auch die Stadt ist sehr sensibilisiert und das wird für die Zukunft sicher auch noch viel kommen.
Das heißt, die Rückmeldung auch von Ihren, ich sage mal in Anführungszeichen, Klienten, Kunden, den Menschen, die mit eingeschränkter Beweglichkeit hier unterwegs sind, melden die sich bei Ihnen und sagen auch vielleicht mal Danke oder wie ist das?
Also die Rückmeldung von den Besuchern ist jetzt noch nicht so da, aber wir haben eine Fachgruppe, die Experten in eigener Sache sind, die auch sehr geschult sind. Die haben die Gartenschau vorher begangen, die waren auch in diesem Team beteiligt im Vorwege und da sind die Rückmeldungen schon da. Also das Schloss Das ist natürlich so der Knackpunkt hier in Neutin. Aber da hoffen wir, dass wir vielleicht so die Beispiele, die es in der Bundesrepublik gibt, so wie in der Stadt Zeitz, vielleicht dann auch noch irgendwann mal hier in Neutin umsetzen können.
Ganz kurz, Margitta Meier vom Denkmalschutz und Landesamt hat da drauf geguckt, ganz viel, hat auch viel unterstützt, hat auch viel mit angeschoben. Das Schloss ist aber, denke ich, nicht e-Rolli-fähig oder für Menschen mit eingeschränkter Behinderung umzubauen, oder?
Ich bin für den Schlossgarten zuständig. Ich kann zu dem Gebäude nicht viel sagen. Soweit ich weiß, ist noch kein Aufzug drin, aber ich glaube, er soll kommen. Er ist abgesprochen. Ich glaube, er ist noch nicht fertig. Das habe ich von meinen Kollegen gehört. Aber ich bin für den Schlossgarten zuständig.
Und der ist, sagen wir mal, vor, ja, die ersten Ansätze für diesen Schlossgarten sind im, ich glaube, 14. Jahrhundert gelegt worden. Da war von Inklusion und Barrierefreiheit wahrscheinlich überhaupt noch keine Rede, oder?
Nein, das ist eine schwierige Brücke, ne? Von 300 Jahre Gartenkunstgeschichte und Inklusion. Das ist noch nicht zusammen, nee, das stimmt.
Was war eigentlich so das größte Ziel, was immer hinter so einer historischen Gartengestaltung damals war? War das der Lustgarten? War das irgendwie Dekoration? Was war eigentlich so der Sinn und Zweck einer solchen Gartenanlage?
Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte ja gewandelt und wir haben hier in Neutin das Glück, dass der Oldenburger Herzog, der Ende des 18. Jahrhunderts diesen Landschaftsgarten angelegt hat, ihn auch für die Bevölkerung angelegt hat. Er war von Anfang an öffentlich zugänglich und es ging darum, in einer schönen Landschaft spazieren zu gehen und sich von der Natur sozusagen inspirieren zu lassen. Und sie sollte auch einen bildenden Eindruck hinterlassen.
Soweit diese Runde erstmal. Vielen Dank. Wir sprechen gleich nochmal über das Gartendenkmal und die historischen Anlagen. Sie hören NDR1 Welle Nord zur Sache und wir senden heute Abend live von den Schlossterrassen in Eutin. Wir sind live in Eutin bei der Landesgartenschau. Ich habe mal, als ich mich über die historischen Schlossgärten informiert habe, so Begriffe gelernt, beziehungsweise ich habe mal gelesen, dass es Bosketts gibt, Broderieparterre, Heckentheater, alles das, was so historische Schlossgärten dann eben aufweisen, französische Gartenkunst, vieles davon. Ich habe die Bilder gebraucht, um mir mal vorzustellen, wie denn das eigentlich gewesen ist. Frau Meier vom Landesamt für Denkmalschutz, was ist denn eigentlich die historische Bedeutung dieser Gärten für so ein Land, für Schleswig-Holstein? Ist es eine einmalige Anlage oder etwas, was wir häufiger im Land vorzuweisen haben?
Also der Eutiner Schlossgarten ist kein französischer Barockgarten, das war er mal, aber der Oldenburger Herzog hat ihn Ende des 18. Jahrhunderts in einen englischen Landschaftsgarten verwandelt. Und als dieses Gartenkunstwerk der Aufklärungszeit ist er in Schleswig-Holstein einmalig.
Also es gibt keinen vergleichbaren solchen Landschaftsgarten?
Doch, es gibt sehr viele Landschaftsgärten in Schleswig-Holstein, insbesondere auch bei den adeligen Gütern, aber nicht bei einem Schloss.
Ja, Schlösser haben wir, glaube ich, auch nicht so viel. Einige, aber nicht ganz so viele. Sie haben es gerade angesprochen, über die Jahrhunderte hat sich viel geändert, gewandelt. Erst gab es so einen Wurz- und Kräutergarten, glaube ich. Dann gab es irgendwann später diese französische Gartenkunst. Dann eben den Landschaftsgarten. War eigentlich immer eher so der Nutzwert eines Gartens im Mittelpunkt? Oder auch das, was wir jetzt hier so sehen, eins werden mit der Natur, einfach die Natur kennenzulernen, nah dran zu sein?
Auch da gab es in den Jahrhunderten immer unterschiedliche Schwerpunkte. In Zeiten des Luxus und des Reichtums, wie zum Beispiel im Barockzeitalter, da wurde nicht so sehr auf den Nutzgarten geschielt, sondern da ging es darum, die Hecken zu schneiden und ganz viele Blumen zu pflanzen. Und im Zeitalter des Landschaftsgartens, wo es also darum ging, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden, können wir sagen, dass beides vorhanden ist. Und hier in Eutin ist das Besondere, dass mitten in dem Landschaftsschlossgarten dieser Küchengarten liegt.
Der Küchengarten ist ja tatsächlich ein ganz spezielles Areal, lag auch über Jahrzehnte, würde ich mal sagen, brach. Es hat viel Geld gekostet, ihn auch wieder aufzumöbeln und herzurichten. Wie weit waren Sie da beteiligt?
Ich würde sagen, wir haben es initiiert. Wir waren nämlich schon, bevor es die Idee gab, dass diese Landesgartenschau hier nach Eutin kommt, haben wir zusammen mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ein Projekt gemacht und haben einen europaweiten Wettbewerb ausgeschrieben, um Ideen zu sammeln, was aus diesem Eutiner Küchengarten mitten im Herzen des Landschaftsgartens werden könnte. Von der Seite hatten wir einen ersten Preis, wir hatten einen Wettbewerb, wir hatten eine Planung, wir hatten eigentlich alles. Und als dann die Landesgartenschau kam, haben wir gesagt, ja, wir wollen im Herzen der Landesgartenschau liegen, oder liegen wir, glaube ich, auch. Und diese historischen Küchengärten, das ist jetzt nichts Einmaliges in Eutin, sondern es gibt seit ungefähr 10 Jahren eine sehr intensive Bewegung, Küchengärten wieder zu beleben. Und es gibt eine sehr große Begeisterung und es ist halt ein Publikumsmagnet. Die Kinder kommen, eben auch junge Leute, die gar nicht mehr wissen, wie man sät und pflanzt und gärtnert.
Haben Sie jetzt so ein bisschen mitbekommen, wie die Besucherresonanz ist? Waren Sie mal da und haben das ein bisschen, sagen wir mal, belauscht, was die Besucher sagen?
Nein, so weit war ich jetzt noch nicht. Also ich bin ja in Kiel ansässig und bin für ganz Schleswig-Holstein zuständig. Und ich kann jetzt zur Landesgartenschau jetzt nicht jeden Tag nach Eutin fahren. Das geht leider nicht. Ich war heute das erste Mal eigentlich da, seit es eröffnet ist, weil der Denkmalfonds getagt hat in der Orangerie. Und deswegen konnte ich mir heute das so ein bisschen einmal kurz angucken, aber mehr eigentlich nicht.
Dann fragen wir mal Bernd Rubelt, der wird ja unterwegs gewesen sein. Wie ist so die Resonanz, die Reaktion auf den Küchengarten?
Also der ist sehr großartig angekommen. Die Menschen sind echt begeistert von dem Küchengarten und ich denke, die Begeisterung sollte sich dann auch transferieren lassen in die Zeit danach. Also da kann ich nur Frau Dr. Meyer sagen, kommen Sie möglichst täglich, wenn es nicht geht, okay. Aber der Küchengarten ist wirklich eine Perle.
Es gibt da diese historischen Kesselbäume, es gibt eine Klimamauer, an der so südliche Gewächse sind. Es gibt auch Hochgärten oder Hochbeete, unter die können Leute mit dem Rollstuhl drunter fahren. Wie wichtig ist so etwas, dass auch Menschen mit Behinderungen einfach auch mal so wieder in der Erde wühlen können?
Das ist genauso wichtig wie für uns alle auch. Und gerade für Menschen mit Behinderung, die dann tatsächlich die Höhe brauchen, ist es sehr gut, weil sie auch ständig mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Es ist auch sehr gut, um die Hände zu schulen. Und von daher, und es macht ja Spaß, Gartenarbeit macht ja Spaß. Nicht jedem, aber ganz vielen Menschen und auch Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung.
Aus einem Küchengarten wird ja auch geerntet. War das eigentlich immer so, dass es also hauptsächlich für die Ernte von Gemüse und Obst da war?
Ja, also der herzogliche Küchengarten hat das Essen produziert für den Hof. Es gab ja keine Supermärkte und keine Geschäfte, wo man was einkaufen konnte, sondern jeder Hof, übrigens auch jedes Gut, hatte eine solche Gärtnerei und solche Nutzgartenflächen, die angelegt wurden und die Tafel des Hofes bedient haben.
Arzneipflanzen, waren das auch eigentlich immer so ein ganz üblicher Bereich, den es auch jetzt hier gibt?
Das ist immer so diese mittelalterliche Vorstellung. Das viel bedeutender waren die Ananastreibereien, die Orangenhäuser. Wir haben ja ein Neuholländerhaus, Neuholland von Tasmanien, Australien. Da wurden also fremdländische Gewächse eingeführt, also Palmen. Und das war eigentlich das Besondere für diese Küchengärten. Gewürze und Kräuter gab es ja schon seit dem Mittelalter. Das ist also eher so, auch der Apothekergarten ist also mehr so das Thema Mittelalter oder Hildegard von Bingen. Wir wollen aber jetzt aus unserer historischen Sicht, wollen wir gerne den Schwerpunkt darauf legen, zu zeigen, was tatsächlich im 18. und im 19. Jahrhundert war. Weil das ist sehr verloren gegangen und man kann das auch eigentlich nirgendwo sonst sehen, außer eben in so einer ehemaligen Residenz.
In diesem Küchengarten wird übrigens auch gekocht und es gibt eine Showküche. Da gibt es also auch eine ganze Menge zu sehen und zu erleben. Wir haben uns ja jetzt ein bisschen um die Gärten gekümmert, die Gärten und die verschiedenen Anlagen. Es gibt aber auch fast oder an die 2000 Veranstaltungen insgesamt, 400 davon allein von der Kirche. Es gibt ganz viel Kultur, ganz viel Show und das ist jetzt gleich Thema hier auf NDR1 Welle Nord. Mein Name ist Mechtet Mesker. Einen schönen guten Abend hier aus Eutin. Wir sind hier live in Eutin. Herzlich willkommen zur Sendung Zur Sache. Heute Abend geht es um die Landesgartenschau. Und wenn ich hier rausschaue, sehe ich gerade Menschen, die in Chorgewand, in schwarzer Kleidung zur großen Bühne rübergehen. Es gibt eben nicht nur eine Blumenschau, sondern es gibt Show, Kultur, Kirche. Das ist jetzt gleich unser Thema hier auf NDR1 Welle Nord. Mein Name ist Mechtet Mesker. Einen schönen guten Abend hier aus Eutin. Die Rosenstadt oder die Festspielstadt, die Bluesstadt, Kerstin Stein, früher als NDR-Kollegin, Reporterin, hast du aus Eutin von diesen Ereignissen berichtet. Jetzt als Stadtmanagerin darfst du dich freuen über tausende Veranstaltungen, die dieses Jahr oder dieses Dreivierteljahr prägen. Welchen Marketing-Effekt erhofft ihr euch denn von dieser Veranstaltungsfülle?
Das ist in der Tat ein ganz tolles Jahr für uns. Wir haben mehr als 2000 Veranstaltungen hier auf der Fläche und natürlich auch viele, viele Veranstaltungen in der Stadt. Und definitiv erwarten wir davon einfach einen Sogeffekt, ne? Dass wir sagen, der Name Eutin ist in aller Munde und der Name Eutin wird auch mit ganz besonderen Veranstaltungen in Zusammenhang gebracht. Du hast es schon gesagt, natürlich haben wir die Blues Baltica gerade ganz erfolgreich gehabt und auch eine tolle Kooperation. Einerseits in der Stadt mit tollen, tollen Künstlern und andererseits hier auch auf der LGS-Bühne. Dann kommen natürlich wieder die Festspiele, auf die wir schon alle warten. Und es gibt tolle, große Namen im Veranstaltungsprogramm. Ich kann sie nicht alle nennen. Ich sage nur Jan-Josef Liefers kommt, Markus Maria Profittlich, Bettina Tietjen wird hier sein. Also sehr, sehr viele Dinge, die sich lohnen. Es lohnt sich, nach Eutin zu kommen.
Das ist ja immer so eine Geschichte mit den verschiedenen Veranstaltungen, die sich dann auch manchmal im Veranstaltungskalender ein bisschen knüppeln. Sehr dicht gedrängt, Sabine Kunert von den Eutiner Festspielen. Die Eutiner Festspiele jetzt mitten im Landesgartenschaugelände drin. Sie haben das Programm auch ein bisschen abgestimmt auf diese Festspiele. Was gibt es?
Ja, es gibt als unsere Hauptaufführungsstück in diesem Jahr natürlich den Freischütz. Es ist unsere 66. Spielzeit. Das heißt, es ist ein Muss, den Freischütz zu spielen. Er wird sehr gut angenommen auch, er ist sehr gut verkauft. Und dann haben wir eigens für die Landesgartenschau dieses Jahr wieder den Vogelhändler aufgenommen vom letzten Jahr. Und da kann ich versprechen, dass es auch zu jeder Aufführung etwas Tagesaktuelles in diese Operette eingebaut werden wird. Mal ironisch, mal lustig, mal fröhlich.
Wir sind schon sehr gespannt. Die erste Premiere am 24. Juni startet es mit dem Freischütz. Es gibt natürlich nicht nur Show, nicht nur Oper, es gibt eben auch ganz viel, ich sag mal, stillere, kleinere Veranstaltungen, die einen ganz anderen Ansatz haben, nämlich die der Kirche. Nordkirche ist hier vertreten und der Kirchenkreis Ostdeutschland hat hier einen eigenen Garten, den Garten am frischen Wasser. Propst Barz, mit welchem Sinn und Zweck gehen Sie an diese Veranstaltung ran? Was bieten Sie da für die Menschen?
Ja, die Kirche ist ja immer ein fester Bestandteil der Landesgartenschau gewesen. Und wir haben den besonderen Vorteil, dass wir eigenes Gelände innerhalb der Landesgartenschau haben das gestaltet, machen dort jeden Tag Atempause, Abendandacht und diverse andere Veranstaltungen.
Ist das so ein bisschen die Schäfchen abfangen, wo Sie gerade wandeln?
Nein, das ist kirchennah bei den Menschen und das ist eine große Chance.
Der Garten war ja schon vorher da. Ein bisschen verwildert, ein bisschen verwunschen. Ich glaube, diese beiden Gartendenkmäler, die Federbuchen, kamen gar nicht so wirklich so zum Bewusstsein, den Menschen, den Eutinerinnen und Eutinern selbst. Was alles mussten Sie da tun?
Diese beiden Federbuchen sind Gabe und Aufgabe zugleich. Also wir mussten sie schützen. Deswegen mussten wir den gesamten Wurzelbereich abdecken mit einer Plattform. Das war sehr aufwendig und daraus ist ein zauberhafter Ort entstanden. Eine Kathedrale, die Federbuchen bilden das Dach und wir feiern Gottesdienste und feiern Feste.
Wie war bisher so die Resonanz Ihrer Besucher?
Die Resonanz ist überwältigend gut. Das haben zwar alle gesagt, aber bei uns auch.
Frau Kunert, Sie warten ja noch auf die Resonanz, aber Sie machen auch ein bisschen auch aus der Not eine Tugend, nämlich bieten Proben an, die dann auch mit Publikumsbegleitung, also wo sich das Publikum das auch anschauen kann. Wie weit kommen sich Probenzeiten, Landesgartenschau, Veranstaltungen und dann das Ganze drumherum mit den verschiedenen Angeboten doch ein bisschen in die Quere?
Ja, wir bieten öffentliche Proben an in 30-Minuten-Blöcken. Das ist, wir nennen das immer Oper oder Operette zum Schnuppern. Das ist eine Herausforderung für die Intendantin. Die Termine, die Zeiten sind alle ganz genau und sehr exakt lange im Voraus mit der Landesgartenschau abgestimmt. Das war eine sehr positive Zusammenarbeit, sodass ich denke, es wird nur ganz, ganz kleine Überschneidungen geben.
Na, wie weit müsst ihr da Rücksicht nehmen, Kerstin?
Alle müssen ein Stück aufeinander zugehen, alle müssen ein bisschen Rücksicht nehmen. Also gut ist, glaube ich, diese rechtzeitige Planung. Die Kollegen von der EGS haben ja relativ früh angefangen, einfach mit allen Verantwortlichen in der Stadt zu sprechen. Wir haben zum Glück sehr viele tolle, kulturschaffende Festspiele, Blues, weitere Festspiele etc. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Angebote und da wurde gesprochen und man hat Zeiten vereinbart. Einfach hat gesagt, okay, wenn ihr auf dem Markt Musik macht, dann sind wir hier, ne, machen wir ein bisschen ruhigeres Programm und umgekehrt. Also insofern hat das gut geklappt.
Ja, ich erinnere mich an ein wunderbares Konzert, ein leises Konzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals auf der Eutiner Festspielbühne und aus der Altstadt dröhnte das Altstadtfest mit dem Programm. Das, was so den letzten Wochen drumherum gedröhnt hat, Frau Kunert, die Bagger, die Tatsache, dass Sie keine Werkstatt mehr vor der Tür haben, wie weit behindert Sie das und wo können Sie dann auch ein bisschen jetzt vielleicht sogar davon profitieren?
Ja, natürlich behindert das. Es wäre unehrlich zu sagen, sind wir an unsere Grenzen gekommen. Aber das, was wir davon haben, dieses wunderbare Bauhofareal, was für uns ein erweiterter Inszenierungsbereich für die nächsten Jahre sein wird, ist das große Dankeschön. Und insofern haben wir die Schwierigkeiten vergessen. Wir haben die Landesgartenschau wachsen sehen wie eine Pflanze. Und wir haben jetzt nur noch die Herausforderung, nachts unsere Bühnenbilder umzubauen. Denn morgens um 9 muss wieder alles für ein neues Bühnenbild fertig sein.
Wir sind tatsächlich gespannt. Wir sprechen auch noch gleich weiter über die Veranstaltung und die Effekte, die von der Landesgartenschau Eutin ausgehen sollen. Sie hören NDR1 Welle Nord zur Sache. Wir senden heute live aus der Rosenstadt. Wer zur Landesgartenschau nach Eutin kommt, bekommt eigentlich jeden Tag, wir haben es gerade gehört, Musik, Lesung, Vortrag, Kochshow oder Konzerte, Andachten geboten. Häufig auch hoffentlich bei gutem Wetter. Also wir sehen gerade, dass das Wetter hier wieder aufreißt und die große graue Wand abzieht. Ein Effekt, den wir, glaube ich, Frau Kunert häufig und dann auch bei den Festspielen beobachten, obwohl es ja das Wetter erstmal viele abschreckt. Wie nötig haben Sie jetzt in diesem Jahr dann trotz Landesgartenschau dann auch eine gute Wetterfee an Ihrer Seite?
Die gute Wetterfee benötigen wir jedes Jahr. Wir nehmen das Wetter aber positiv, weil die warmen Abende auf der Freilichtbühne überwiegen. Und wer einmal so einen Abend erlebt hat, er würde dann auch einen Abend mit etwas Regen sicher aushalten. Der Charme dieser Bühne, Natur und klassische Musik, bei gutem Wetter, aber auch mal bei Nieselregen überwiegt, sodass uns das Wetter nicht ein Hauptthema ist.
Welche Besuchereffekte erwarten Sie sich oder erhoffen Sie?
Wir merken es jetzt schon, dass die Besucher an unserer Opernscheune vorbeigehen und sagen, ach, wir wussten ja gar nicht, dass hier auch die Festspiele sind. Und wir werden auch jetzt schon gefragt, was ist denn nächstes Jahr, was gibt es hier nächstes Jahr und darauf bereiten wir uns vor.
Gibt es, sagen wir mal, Vorteile pekuniärer Art, wenn ich eine Landesgartenschaukarte habe?
Ja, 10% gegenseitig auf das Ticket. Und das darf man vielleicht sagen, wer ein Ticket für die Festspiele hat, darf 1,5 Stunden vorher auf das Gartenschaugelände.
Das ist ja ein Angebot. Ich denke mal, das ist wichtig, dass sich so diese Veranstaltungspartner auch wirklich gegenseitig befruchten. Wie glaubt ihr, kann das dann eben auch sich ein bisschen über die Landesgartenschau hinaus dann weiter fortsetzen?
Wir bieten ja nicht nur die Landesgartenschau an, sondern wir versuchen natürlich den gesamten Standort auch einfach mitzuzeigen. So gibt es natürlich zum Beispiel eine Rabattpartnerschaft auch mit unseren Innenstadthändlern, die geben auch 10%. Und ansonsten sagen wir natürlich, Mensch, wir haben eine tolle Stadt, kommt doch einfach mal vorbei, schaut euch das an. Denn viele Menschen werden Eutin jetzt neu kennenlernen, neu erleben. Und das ist ja immer der Effekt, also wenn ich bin hier ganz viel unterwegs, spreche mit vielen Leuten, dass sie einfach sagen, Mensch, so haben wir das nicht in Erinnerung, das ist toll, hier hat sich was getan. Und genauso sagen wir, Mensch, hier haben wir alles toll gemacht, saniert, modernisiert, kommt auch in unsere Innenstadt. Wir haben da was zu bieten. Und das sind so ein bisschen die Effekte, die sich dann gegenseitig befruchten.
Welche Effekte oder welche Erwartungen verbindet der Kirchenkreis Ostholstein mit dieser Landesgartenschau, mit dem, was an Besucherandrang hier ist?
Naja, wir werden das Gelände, was wir jetzt ausgebaut haben, die nächsten 10 Jahre oder darüber nutzen als einen spirituellen Ort mitten an der Stadtbucht. Menschen können reinkommen, können zur Ruhe kommen. Wir werden verschiedene Veranstaltungen dort machen. Wir denken, wir werden im nächsten Jahr Trauungen dort haben, Taufen. Was weiß ich, gemeinsame Veranstaltungen mit der Stadt, Eröffnung einer Ausstellung im Ostholstein-Museum. Wir können uns ganz vieles vorstellen, selbst das, was wir jetzt noch nicht denken können.
Haben auch bei Ihnen sich schon Gemeinden oder Gemeindevertreter zurückgemeldet aus anderen Orten Ihres Kirchenkreises, die gesagt haben, Mensch, also da war uns auch gar nicht bewusst, was hier für ein Kleinod ist und wie toll Eutin ist zum Beispiel.
Naja, auch kirchlicherseits war es ja nicht ganz einfach, dieses Projekt zu finanzieren. Und es gab viele Kritiker. Und ich habe bisher keinen gehört, der dieses Gelände gesehen hat, der nochmal die Finanzierungsfrage aufgeworfen hat. Sondern alle sagen, das ist ja ein unglaublich intensiver Ort. Wie schön, dass wir als Kirche den haben.
Die Kirche muss tatsächlich auch ja viele Angebote machen, um Menschen bei sich zu halten. Das ist nicht so ganz einfach. Ob nun Kirche oder städtischer Veranstalter, ob nun Fußballverein, ich sage alle Bereiche, die Angebote machen für Menschen im Freizeitbereich, im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, haben viele Aufgaben, Menschen an sich zu binden. Glauben Sie, dass da auch ein Effekt eintreten kann?
Das glaube ich schon, weil dieser Garten so platziert ist, dass Menschen des Weges kommen und aufmerksam werden und hineinkommen. Und es ist ein niedrigschwelliger Zugang und es ist nicht vereinnahmt. Das ist mir ganz wichtig. Also von wegen Schäfchen fangen. Ja, nein, das wollen wir nicht, sondern wir wollen einladend sein und Menschen erleben das, wenn sie zu uns in den Garten kommen. Und darauf hoffen wir auch in den nächsten Jahren.
Der Ort hier, wo wir gerade stehen, an der Stadtbucht, ist geprägt einmal von dieser Weite. Dann gleich nebenan ist das Schloss, auf das wir hier gucken. Und wir gucken auf die Rückseite der Bühne. Da findet jetzt gleich ein großes Konzert statt. Diese Konzertveranstaltungen sind ja zum Teil nochmal mit Extra-Eintritt. Warum ist das so?
Das ist natürlich so, um etwas Besonderes zu bieten, aber ich sag mal, das ist nur das Sahnehäubchen. Und von diesen 2000 Veranstaltungen ist wirklich das Gros einfach frei. Und das sind, man wird immer nach Highlights gefragt. Ja, klar, wir haben die großen Namen schon genannt, die da kommen. Das ist toll, wenn einer Liefers, einer Profitlich oder Frau Tietin kommt. Aber auch was sonst läuft, ist toll. Wir haben zum Beispiel jeden Donnerstag ist hier After Work auf dieser Bühne am Schloss. Und das ist klasse. Ich sag, da geht richtig die Post ab, da kann ich jeden nur einladen. Das macht Spaß. Ganz, ganz tolle Bands sind da zu hören zum Beispiel.
Die Landesgartenschau will eine Gartenschau sein für das ganze Land. Es gibt ganz viele landesweite Veranstaltungen bzw. Verbände des Landes, die kommen. Was alles wird da geboten? Wer kommt alles?
Es kommen ganz, ganz viele. Ich sag mal, aus dem Bereich Sicherheit, aus dem Bereich Polizei, aus dem Bereich Kultur. Wir hatten das Landesjugendkulturfest hier. Also ich glaube, fast jeder Verband ist dabei. Sind es die Landfrauen, die sich ganz intensiv hier präsentieren, auch mit einer tollen Landartproduktion, mit den Bienen? Jeder namhafte Verband ist, glaube ich, dabei und hat einfach gesagt, diese Schau ist so toll und hier zeigen wir uns und sind auch präsent auf der Fläche.
Das kostet auch viel Werbung. Wie bezahlt ihr das? Wie finanziert ihr das?
Das sind häufig einfach Absprachen, sage ich mal. Das Gros ist natürlich ist einfach eine Kooperation. Natürlich gibt es auch ein Etat für Veranstaltungen. Deshalb ja auch wieder diese Bezahlveranstaltung. Das ist dann nicht drin, das ist ein extra Etat. Aber das große Ganze beruht wirklich auf tollen Absprachen, auf gegenseitiger Werbung. Die Verbände dürfen sich ja auch hier präsentieren und sind dann einfach auch gerne dabei.
Frau Kunert, wenn Sie auf die jetzt beginnende Saison gucken, und dann wir gucken mal ein paar Monate weiter auf das Ende. Was würden Sie sagen, was ist Ihre größte Hoffnung, die Sie verbinden mit diesen Festspielen in diesem Jahr auf der Landesgartenschau?
Meine größte Hoffnung ist, dass die Menschen, die sowohl die Landesgartenschau als auch die Festspiele verlassen, sagen, ich möchte gerne wiederkommen und neugierig sind auf das, was Sie nächstes Jahr anbieten werden.
Und dieses, was Sie nächstes Jahr anbieten werden, es gab ja viele Jahre sehr großer finanzieller Schwierigkeiten für die Festspiele. Brauchen Sie auch so einen zusätzlichen Schwung von der Landesgartenschau, um dann auch ein bisschen auf sichereren Füßen in die nächste Saison zu starten?
Unsere Füße sind zurzeit recht sicher, aber noch nicht ganz sicher. Ein Schub tut immer gut. Die Menschen müssen gerne hierher kommen. Und die Menschen sind gerne hier, gehen gerne weg und möchten gerne wiederkommen, sodass wir Hausaufgaben zu machen haben. Wir müssen ihnen was anbieten nächstes Jahr und das werden wir tun.
Wir haben es gehört, also die Veranstalter bleiben ja dann auch viel hier mit ihren Angeboten, zum Beispiel mit dem Garten am frischen Wasser, mit den Eutiner Festspielen. Es gibt natürlich auch noch ganz viel mehr, nämlich das Grünprogramm, Sportangebote, Seminare, Pleatsch Grün, wo ganz viele Menschen was lernen können. Es ist ja auch noch vieles, was bleiben soll nach der Landesgartenschau. Und genau darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde live aus Eutin. Es geht hier weiter mit unserer Sendung NDR 1 Welle Nord zur Sache live auf der Landesgartenschau. Mein Name ist Mechthild Mesker und wir wollen uns in der letzten halben Stunde mit der Frage befassen, was denn absehbar bleibt von dieser LGS, für die viele Areale in der Stadt saniert und umgebaut wurden. Unsere Reporterin Katrin Bohlmann hat dazu einige Besucher bei sich.
Ja, und von unseren Gästen würde ich gerne mal wissen, was soll unbedingt auf dem Gelände der Landesgartenschau bleiben? Was darf nicht wegkommen nach der Landesgartenschau?
Also ich würde sagen, es wäre sehr schön, wenn die ganzen Spielgeräte hier bleiben für die Kinder und auch für die Jugendlichen, der Strand, der da hinten aufgemacht wurde. Weil da ist Eutin noch ein bisschen, da gibt es noch nicht ganz so viel, aber das wäre schön.
Was sagen Sie?
Also ich denke mal, die Gastronomie ist ganz wichtig, weil irgendwie fehlt dann sonst was, wenn man hier einfach lang geht.
Der Herr, was sagen Sie?
Die Blumen bitte, die sollten halten bleiben, das wäre schön.
Und die junge Dame hier, was wünschen Sie sich?
Also ich fände es gut, wenn das Volleyballfeld erhalten bliebe.
Vielen Dank.
Ja, also es gibt viele Wünsche, was das Erhalten dieser Anlagen angeht. Bernd Rubelt hat gerade schon genau hingehört. 90% der Anlagen sollen ja bleiben. Darüber sprechen wir gleich ausführlicher hier in unserer Sendung zur Sache. Herzlich willkommen nochmal hier in Eutin. Wir sind bis 20 Uhr live auf der Landesgartenschau. Die LGS in Eutin ist die dritte in Schleswig-Holstein. Manche werden sich erinnern, 2011 gab es eine in Norderstedt und 2008 eine in Schleswig. Die Norderstedter haben vor ein paar Wochen gefeiert. Ihr Stadtpark ist 5 Jahre alt geworden. Er ist quasi das Ergebnis der Landesgartenschau 2011. Und wie steht's heute um dieses Gelände? NDR1 Welle Nordreporter Tobias Senf berichtet.
Der Park gilt als einer der Anlaufpunkte Norderstedts. An den Wochenenden gibt es fast immer Veranstaltungen mit hunderten Besuchern und auch sonst sind viele Menschen unterwegs. Dieser Erfolg hängt mit der Planung zusammen, meint der Geschäftsführer der Stadtpark GmbH Kai Evers.
Als wir 2004 den Zuschlag
bekommen haben, haben wir eigentlich nicht den Zuschlag zu einer Landesgartenschau, sondern den Zuschlag zum Bau eines Stadtparks bekommen. Wir haben die ersten Jahre wirklich den dauerhaften Park gestalterisch geplant, aber auch von seinem Betriebskonzept. Und erst als das stand, haben wir die Gartenschau geplant.
Nach offiziellen Angaben investierte Norderstedt rund 12,5 Millionen Euro plus 8 Millionen Euro für Veranstaltungen. An der Landesgartenschau beteiligte sich das Land nicht direkt. Es förderte jedoch einige Bauprojekte. In der Bilanz nach der Gartenschau stand ein Gewinn von 700.000 Euro. Laut dem Bund der Steuerzahler bezieht sich diese Zahl allerdings auf die reinen Betriebskosten. Kritik am Projekt kam unter anderem von Umweltschützern. Das Gelände lag zuvor jahrelang brach, erinnert sich der Leiter der NABU-Gruppe Norderstedt, Horst Bollmann. Deshalb war es
eine kleine Wildnis innerhalb der Stadt. Und damit war verbunden, dass sehr viele Arten, vor allen Dingen Vogelarten, dort ihre Biotope fanden. Und wir befürchteten, dass durch Abholzung und durch Neuordnung eben viele Arten bedroht werden.
Die meisten Eingriffe haben Flora und Fauna 5 Jahre nach der Landesgartenschau verkraftet, sagen die Umweltschützer. Das stellen sie auch immer wieder bei ihren Führungen fest. Der Stadtpark ist bei den Norderstedtern beliebt, wird sehr gut angenommen, da sind sich Bürger und Stadtvertreter einig. Auch ohne die Landesgartenschau wäre der Stadtpark gebaut worden. Vermutlich hätte es nur viel länger bis zur Eröffnung gedauert.
Bürgermeister Klaus-Dieter Schulz, wie lange hätte es aus Ihrer Sicht denn in Eutin gedauert, bestimmte Areale hier anzufassen? Hätte es nicht die Option Landesgartenschau gegeben?
Das kann ich so genau nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Landesgartenschau eben halt ein Glücksgriff war. Und wir haben jetzt ja einen ersten Schritt in der Stadtsanierung gemacht. Es soll ja weitergehen. Dieser erste Schritt eben halt wird auch dauerhafte Anlagen dann mit sich bringen, sodass ich davon ausgehe, dass in den nächsten Jahren sich dann eben halt erst nochmal darüber das Konzept steht ja, aber es muss dann eben halt Schritt für Schritt jetzt festgelegt werden, was in den nächsten Jahren noch alles gemacht werden soll.
Bernd Rubelt als Geschäftsführer der Landesgartenschau, jetzt verantwortlich für dieses Areal, vorher aber als Bauamtsleiter verantwortlich für die, sagen wir mal, kleinen Schmuddelecken und dann doch etwas unerledigten Aufgaben hier in Eutin. Wie sind Sie da rangegangen? Welche Prioritätenliste gab es da?
Also wir hatten das Stadtentwicklungskonzept und das hat genau diesen roten Faden, nämlich das sind alles auch diese Ecken, die die Stadt schon viele, viele Jahre, teilweise 12, 15 Jahre bewegt hat und nicht wirklich bewegen konnte. Und die Landesgartenschau ist der Turbolader, die Initialzündung, das alles in dieses Konzept auch zu bringen und in dieser Geschwindigkeit. Das war enorm wichtig, dieses Datum. Und insofern kann ich nur sagen, war das sehr viel Alltagsarbeit darin auch integriert.
Es gibt ja dann in einer Stadt, in der dann das ein oder andere noch unerledigt liegt, auch natürlich für die Händler immer ein bisschen Hindernisse und Probleme. Wie nehmen die jetzt diese Chance wahr?
Also man kann sagen, die Wirtschaft war wirklich von Anfang an dabei. Die waren positiv und die machen jetzt auch mit, ganz stark. Die engagieren sich. Wir haben auch gute Effekte einfach. Es gibt nicht nur einen großen Haupteingang, sondern es gibt einen Stadteingang beim Schloss. Da kann man raus und rein. Wir haben ein eigenes Besuchermagazin, wo die Stadt sich präsentiert und wo auch der Handel sich präsentiert. Wo wir einfach sagen, Mensch, wir haben einen wunderbaren Marktplatz mit toller Gastronomie. Wir haben kleine Gassen, wir haben kleine inhabergeführte Geschäfte. Wir haben ein großes Kaufhaus, also kommen Sie vorbei. Und es gibt wirklich da bereits erste Effekte, dass man sagt, die Stadt ist mehr belebt, als sie sonst zu diesem Zeitpunkt wäre. Und wir setzen natürlich auch auf Juli, August. Aber auch die Nachhaltigkeit ist ganz, ganz wichtig. Denn wir möchten die Leute jetzt begeistern und die sollen 2017 bitte wiederkommen.
Nun ist es so, dass du als Stadtmanagerin ja dann, wenn da die Leerstände sind, mit den Händlern sprechen musst. Du musst auch werben für diese Stadt. Mit welchen Punkten kannst du da denn weitere Händler oder Unternehmer auch dann überzeugen, nach Eutin zu kommen?
Also das gehört tatsächlich mit zum Geschäft und wir führen wirklich ganz viele Gespräche, auch mit potenziellen Interessenten, mit Investoren. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass die einfach sagen, Mensch, ihr habt etwas gemacht, ihr seid ein kleiner Standort und ihr habt euch jetzt auf den Weg gemacht, auch wichtige Dinge zu sanieren. Und es gibt auch erste Effekte, dass beispielsweise Menschen anrufen und sagen, sie suchen ein Ladenlokal, sie haben von Eutin gehört, sie finden das gut, also jetzt vermehrt. Wir müssen gucken, es gibt viele Problemfelder, auch noch in der Innenstadt, also da gibt es noch viele Aufgaben, auch für die Zukunft.
Welche Aufgaben gibt es denn, Bürgermeister Schulz, wo Sie sagen, das sind jetzt die Dinge, die Sie als nächstes anpacken müssen? Es gibt im Stadtsanierungsplan ja doch einiges. Was soll jetzt als nächstes angepackt werden?
Also ich würde gerne nochmal auf Frau Stein-Schmidt zurückkommen. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass die heimische Wirtschaft weiß, und da komme ich auf den roten Faden von Herrn Rubel zurück, dass die heimische Wirtschaft weiß, in welche Richtung diese Stadt gehen will. Über das Stadtentwicklungskonzept haben wir ein Einzelhandelskonzept eben halt auch beschließen lassen, wo ganz klar festgelegt worden ist, dass innenstadtrelevante Angebote eben halt nicht mehr auf der grünen Wiese angeboten werden sollen, sodass hier auch eine gewisse Art der Verlässlichkeit erzeugt ist. Und wir hoffen nach wie vor, dass das eben halt auch ein Grund ist, um hier nach Eutin zu kommen.
Wenn Sie mal gucken, es gibt ja immer so ein Image oder auch ein Nickname, der mit einer Stadt verbunden ist. Rosenstadt ist das, was die meisten kennen von Eutin. Was würden Sie sagen, welches Bild soll mit Eutin verbunden werden aus Ihrer Sicht?
Also wir haben über dieses Thema in einem Workshop lange diskutiert mit Kultur und Wirtschaft. Welchen Beinamen soll Eutin haben? Sportstadt, wir sind Sportstadt, wir sind Festspielstadt, wir sind Altstadt, wir sind Residenzstadt, wir sind Rosenstadt. Und wir sind letztlich auf den Punkt gekommen, haben gesagt, Eutin steht. Als Stadtbegriff ist Eutin, Stadt Eutin, eben halt der tragende Teil. Und dann kann man gerne eben halt mal zufügen, dass wir jetzt eine Rosenstadt sind bei der Landesgartenschau. Wobei die Landesgartenschau keine Blumenschau ist, das will ich auch noch mal sehr deutlich sagen. Sondern das ist eben halt eine gestalterische, landschaftlich gestaltende, aber auch natürlich dann kulturell hochgefahrene Kultur. Aber es ist keine reine Blumenschau.
Wir haben ja gerade auf Norderstedt geguckt. Wir gucken nachher in der letzten Viertelstunde auf Schleswig. Da hat die Landesgartenschau vor 8 Jahren nicht ganz so viel bewirkt. Da gucken wir, wie gesagt, gleich drauf und auch dann nochmal, wie es hier mit der Stadtsanierung weitergeht. Bleiben Sie also dran. Wir sind noch bis 20 Uhr hier live in Eutin. NDR1 Welle Nord zur Sache, die Landesgartenschau Eutin. Die erste Landesgartenschau, sie liegt mittlerweile 8 Jahre zurück. In Schleswig blühte die Blumenpracht auf den Königswiesen an der Schlei, zentral in der Stadt gelegen, also auch eine ähnliche Situation wie hier. Und was ist heute geblieben? Viel Grün. Wir haben den Kollegen Per Axel Kröske auf einen Rundgang geschickt.
Traumhaft die Lage an der Schlei mit Panoramablick. Doch das war sie auch schon vorher. Noch immer bestimmt eine große Rasenfläche das Bild. Seit der Landesgartenschau ist sie von einem Kanal und einer Baumreihe durchzogen, von angelegten Wegen. Hecken und Holzbohlen sind hinzugekommen. Eine Schleswigerin meint:
Ich würde sagen, anders schön. Es war vorher viel Natur. Man war nicht so auf dem Präsentierteller. Es ist aufgeräumter, sagen wir es mal so.
Der Geschäftsführer der Schleswiger Stadtwerke, Wolfgang Schofs, damals mitverantwortlich für die Landesgartenschau, beschreibt es so:
Sicherlich ist übrig geblieben, dass die Stadt Schleswig eine damalige Brachfläche zum Stadtpark entwickelt hat. Eine Freilichtbühne, die auch regelmäßig noch genutzt wird. Heute haben wir da ja wirklich ein Blumenparadies und ein Pflanzenparadies und natürlich die eigentliche Anlage mit riesengroßen Spielplätzen.
Pflanzen ja, Blumen muss man suchen. Die Beete wurden alle zurückgebaut. Aber die Spielplätze kommen gut an.
Also für die Kinder sind die Spielplätze schön. Also das hat sich tatsächlich zum Positiven verändert. Auch mit dem Wasser. Wenn das Café hier jetzt wieder auf ist, ist es natürlich auch toll.
Etwas verhaltener sieht es Stefan Dose. Er sitzt für die SPD im Rat.
Ja, die Königswiesen sind umgestaltet worden, auch für viel Geld. Das ist jetzt ein Bürgerpark geworden, der auch recht hübsch ist. Aber ansonsten ist tatsächlich nicht viel nachgeblieben. Das, was man sich erhofft hatte, dass da auch eine Belebung durch Veranstaltung stattfindet, das war in den letzten Jahren bisher fast nicht der Fall.
Joe Cocker sang 2011 vor einer Matschwüste. Das Baltic Open Air ist seitdem auf die Schleswiger Freiheit umgezogen. Die Schleswiger Königswiesen 8 Jahre nach der Landesgartenschau. Das Fazit fällt gemischt aus.
Ja, Bürgermeister Schulz, ein gemischtes Fazit aus Schleswig. Sie haben ja mit den vorjährigen Gartenschau-Veranstaltern gesprochen. Was hatten Sie so an Tipps mitbekommen, damit es eben hier nicht so passiert?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit hat uns schon von Anfang an eben halt mächtig bewegt. Und bei der Auswahl der Flächen, die wir in die Landesgartenschau hineingenommen haben, in Abstimmung mit der Städtebauförderung bzw. mit der Stadtbauentwicklung, haben wir genau darauf geachtet, dass wir eben halt dicht an den Menschen hier Dinge umgestalten, nutzbarer machen, attraktiver machen. Und ich denke mir, das kann man sagen, das ist uns gelungen.
Die Promenade, auf die wir hier gucken, wird bleiben. Vieles von den umgebauten Arealen, die Blumenwiese, Wechselflor, das wird dann auch nicht wieder bleiben so. Und die Hausgärten werden sich ja auch wieder abgebaut. Trotzdem bleibt einiges und es bleibt auch dann immer noch einiges zu tun. Wir haben vorhin kurz hatte ich gefragt, da sind wir noch nicht ganz weitergekommen, die nächsten Projekte, das, was jetzt ansteht, was genau wird jetzt als nächstes angepackt werden müssen?
Also der Seepark bleibt erstmal mit den Spielmöglichkeiten, gerade insbesondere für die Kinder. Das ist ja aus den Workshops mit den Kindern erwachsen. Wir haben den Bahnhof, der ist jetzt umgebaut. Das ist ja auch ein Stadtsanierungsprojekt gewesen. Die Stadtsanierung, wir diskutieren im Moment gerade über die Gestaltung der unteren Peterstraße, des Marktplatzes und der Königstraße. Da steht eben halt die Gestaltung des Marktplatzes an. Also da sind noch ein paar Dinge, die gemacht werden müssen. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch noch eine Feuerwehr zu bauen. Wir haben auch noch womöglich, nein, nicht womöglich, sondern es ist auch noch eine Schulentwicklung eben halt zu berücksichtigen, Bau einer Sporthalle. Also hier sind noch ein paar Aufgaben, die dann auch tatsächlich erledigt werden müssen.
Kostet eine ganze Menge Geld. Sind Sie da zuversichtlich, dass die Stadt Eutin, dass auch wenn sie dann in Ruhestand sind, das alles wuppen kann?
Naja, da muss man jetzt genau schauen. Im Moment ist es eben halt für Menschen, die oder für Institute, die investieren, ist es wirklich günstig, an Geld heranzukommen. Und wir sind bei der Finanzierung eben halt sehr darauf bedacht, dass wir, wenn wir jetzt eben halt Projekte finanzieren, die auch durchfinanzieren mit den günstigen Zinsen, damit uns da nicht irgendwann die, ja, das kalte Grausen nachher kommt. Aber die Stadt wird sich mehr verschulden, das ist klar, ja.
Es gab ja auch im Vorfeld viel Diskussionen. Ich gucke mal einmal schräg sozusagen um die Ecke auf den einen Fleck, der für die Landesgartenschau noch nicht bearbeitet werden konnte. Das Haus des Gastes, wo ein Bürgerbegehren dagegen war, das abzureißen. Im Moment ist es hinter Planen und bunten Werbebannern versteckt. Aber es ist ein Fleck, der hier stört. Den meisten, glaube ich, wäre es lieber, wenn hier endlich ein Hotel herkäme. Aber es gibt Bürgerinnen und Bürger, die sagen, nee, wir wollen das Haus des Gastes. Was passiert?
Naja, also ich meine, erstmal haben die Bürger das Recht, was zu denken, was sie auch möchten und das auch zu äußern. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ich jetzt im 14. Jahr hier Bürgermeister bin und seit 14 Jahren ist die Stadt bemüht, eben halt dort ein Hotel zu stationieren. Und es ist natürlich dann ein bisschen überraschend, dass in dem Moment, wo wir dann diesen Schritt natürlich hinsichtlich Abriss und Landesgartenschau gehen, dass dann plötzlich so ein Riesenprotest da entsteht. Aber das ist heute möglich. Wir arbeiten die Dinge ab. Es muss miteinander gesprochen werden. Und ich hoffe eben halt, dass wenn wir einen Investor eben halt finden, dass dann dieses Thema dann auch endgültig beendet werden kann.
Bernd Rubelt, als Bauamtsleiter, diese verschiedenen Ecken der Stadt, wo noch etwas möglich wäre, kennen Sie? Welche Optionen hätten Sie denn einem Investor anzubieten für einen Hotelbau in Eutin?
Ich glaube, das ist denkbar schwierig. Wir haben Untersuchungen gemacht und wir sind dazu gekommen, dass hier an der Stadtbucht wirklich der beste Ort ist. Eutin ist nicht ein Hotspot für Hotelinvestitionen. Deswegen müssen wir genau die schönste Seite da auch ins Visier nehmen. Das haben Untersuchungen gezeigt. Das ist der beste Ort.
Es sollte ja hier, wo wir stehen, eigentlich auch schon ein Hotel jetzt stehen. Das Projekt ist gescheitert. Der Investor abgesprungen. Das ist nicht so einfach, heute einen Investor an Land zu ziehen.
Das ist richtig. Das muss sorgfältig geplant sein. Und ich denke, da muss die Stadt einfach auch einen langen Atem haben. Wir machen Konzepte, die über 10, 15, teilweise 20 Jahre gehen. Das ist einfach ein guter Kompass. Das kann ich nur wiederholen. Und dann können wir auch durchaus Geduld haben mit den vielen Projekten, die wir haben.
Eutin ist eine Stadt vergleichbar, glaube ich, mit vielen anderen dieser Größe. Kerstin Stein, du bist ja häufig dann auch auf verschiedenen Foren, wo sich die Kolleginnen Stadtmarketing-Menschen treffen. Welche Aspekte spielen da eine Rolle? Was muss eine Stadt bieten, um dann eben auch mehr rauszuholen, um nachhaltig dann auch Menschen, Unternehmen und Ansiedler, Investoren hier hinzuholen?
Also eine Stadt muss, glaube ich, heute bereit sein, sich zu verändern und gewisse Prozesse auch angehen. Und es ist genau so, natürlich, man guckt, die Städte sind tatsächlich in Konkurrenz auch zueinander, freundliche Konkurrenz. Man guckt, wer hat welche Einwohner, wer macht was. Und da werden wir sehr beachtet, tatsächlich, landesweit. Und dass man sagt, Mensch, ihr traut euch was. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel, der Punkt, dass man auch gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sagt, wir machen das jetzt, wir springen da jetzt drüber, wir fassen sowas an wie diese Stadtsanierung und wir gehen den Weg auch weiter. Und was super ist, wir können im Moment ja ein bisschen auch das Erreichte feiern. Wir können uns freuen, denn es ist einfach ein dicker Batzen geschafft.
Die Bagger werden irgendwann dann wieder rollen. Die Parkplatzfrage ist auch nicht für alle befriedigend geklärt. Es gibt vieles, was so an an Bereichen noch auch ein bisschen auf Arbeit wartet. Das heißt, Arbeit geht nicht aus. Der Bürgermeister geht in Ruhestand. Trotzdem, Sie bleiben ja in den verdienten, ja natürlich, Herr Schulz, in den verdienten Ruhestand. Na, 14 Jahre ist ja nun auch nicht so wenig. Die Abschlussfrage, wenn Sie mal 10 Jahre vorausgucken, dann können Sie aus Ihrem Rentnersessel auf die Stadt gucken. Was wünschen Sie sich, was soll dann Eutin ausmachen in 10 Jahren?
Also ich hoffe, dass ich nicht im Sessel sitze, sondern dass ich unterwegs bin. Unterwegs eben halt vielleicht im Ruderboot hier morgens den Sport machen, aber eben halt hier quasi in der Stadt eine tolle Stimmung auffinde, die ja heute schon da ist, dass man sich zum Frühstück auf dem Marktplatz trifft, zum Wochenmarkt geht, dass man eben halt diese vielen Veranstaltungen, die wir ja haben im ehrenamtlichen Bereich, so viele Förder- und sonstige Bereiche, die hier das kulturelle und sportliche Leben eben halt tatsächlich prägen, dass all dieses Lebendige in dieser Stadt erhalten bleibt und mit einem wirklich positiven Ansatz nach vorne guckt und wir auch feststellen, dass wir keine rückläufigen Bevölkerungszahlen, sondern eben halt steigende Bevölkerungszahlen haben. Da muss auch noch mal ein bisschen in Sachen Wohnbebauung eben halt geplant und eben halt geschehen. Aber dass das eine Stadt ist, die wirklich nach vorne guckt und nicht nach hinten guckt.
Also da auch für Bernd Rubelt noch ein paar weitere Aufgaben. Vision 2026, Bernd Rubelt?
Eine nach wie vor sehr offene, sehr liebevolle, lebendige, kulturell lebendige Stadt, die auch offen für alle ist und das auch in den Projekten dann auch zeigt. Und das ist vor allen Dingen auch die Wertschätzung, die jetzt diese Anlagen einfach auch bekommen haben, dass das auch bleibt, dass dort die Eutiner auch ihr Auge drauf werfen, dass das erhalten bleibt. Natürlich baue ich da gerne für. Wir werden hier die Schlossterrassen sanieren müssen, wir werden das Bahnhofsgebäude sanieren müssen und die vielen anderen Projekte, das ist klar. Aber ich denke, es muss Mut da sein, generell immer wieder diese Herausforderungen anzugehen, das Wohnen, das Thema Einzelhandel, das ist immer präsent und da den Mut auch für Veränderungen, vielleicht auch mal was zu wagen. Wir machen jetzt einen Verkehrsversuch. Auch das muss auch mal drin sein, zu sagen, wir wissen nicht alles, wir probieren es aber aus. Wir haben den Mut, es zu machen.
Das Nachhaltige, was sich Menschen wünschen, ist eben auch in einer lebenswerten Stadt zu bleiben. Kerstin Stein, Eutin 2026, was macht es aus?
Das Flair, es ist nach wie vor, es ist historisch, es ist romantisch, aber es ist auch modern, denn wir haben bis dahin fast alles fertig. Wir haben auch die Innenstadt saniert, die Fußgängerzone, der Marktplatz strahlt neu. Wir haben keine leeren Geschäfte mehr und wir haben nach wie vor ein tolles Angebot und viele Gäste und die Leute fühlen sich wohl bei uns.
Na, da bin ich mal gespannt. Also wenn ich rüber gucke, das Seehofareal, der Seehofpark, Seeuferpark, wirklich alles schön hier, aber muss ja auch gepflegt werden. Auch da kommen noch viele Aufgaben auf die Eutinerinnen und Eutiner zu. Wir sagen erstmal herzlichen Dank an unsere Gäste. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen über die Landesgartenschau, aber das Wetter ist gut. Kommen Sie einfach her, schauen Sie es sich selbst an und wir haben dann auch eigene Tipps für die Besucher. Katrin Bohlmann war auch schon als Reporterin hier unterwegs. Katrin, was ist dein Tipp?
Also als Mutter ist mir sofort der Seepark tatsächlich ins Auge gefallen, den ich einfach schön finde, abwechslungsreich und viel für Kinder wird dort geboten, auch die verschiedenen Spielplätze. Der kleine Strand, der dort aufgeschüttet wurde mit den Strandkörben, ist super, also großartig.
Und mein Lieblingsort ist tatsächlich genau. Probstbarts, der Platz da unter der Federbuche und dann schön auf den See gucken und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, sagen wir ja. Das macht bestimmt auch sehr viel Spaß. Ich danke allen, wir machen jetzt Feierabend hier. Wir sagen vielen Dank an das Team auf dem Ü-Wagen, wünschen Ihnen allen einen schönen Abend. Das war unsere Sendung zur Sache Landesgartenschau Eutin. Tschüss und auf Wiedersehen.